Hallo und herzlich willkommen beim Politopia Magazin, dem gesellschaftspolitischen Magazin hier auf Radio X 91,8 MHz in Frankfurt am Main und auf DAB Plus für ganz Südhessen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Mein Name ist Thorsten Sinning. Ich habe euch zwei Themen mitgebracht. Einmal ein Interview mit Frau Mais-Varan von der Seebrücke hier in Frankfurt. Sie wird uns Auskunft geben über die Situation der Geflüchteten im Lager Moria in Griechenland, gerade jetzt im Winter, und das Thema Schlaganfallrisiko, aktuell jetzt gerade wegen des Lockdowns, wie kann man Schlaganfall erkennen oder Herzinfarkt. Das betrifft auch jüngere Leute, gerade jetzt in der Zeit, wo man im Homeoffice alleine ist unter ungewöhnlichen Umständen mit schulpflichtigen Kindern oder Kindern im Kindergartenalter. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das geht uns alle an. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Sendung. Am Telefon begrüße ich Frau Mais-Varan. Sie initiieren eine Aktion für die Wohnsituation in Sammellagern für Geflüchtete. Vielleicht erzählen Sie uns ein paar Takte darüber, was Ihre Forderungen sind.
Genau, hallo. Fordern heute, dass Menschen, die auf der Flucht sind, das heißt an der EU-Außengrenze, zum Beispiel in den griechischen Lagern, aber auch in Sammelunterkünften in Deutschland selbst oder auch in Frankfurt selbst untergebracht sind, dass die alle dezentral und menschenwürdig untergebracht werden, was eben besonders unter Corona-Bedingungen sehr wichtig für den Schutz des eigenen Lebens ist. Mhm. Und dass die geflüchteten Lager an den EU-Außengrenzen sofort evakuiert werden. Das heißt, die Menschen, die Sammelunterkünfte in Deutschland selbst sind auch so gestaltet, dass sich die Geflüchteten dort die Unterbringung, also ihre Zimmer teilen, in sehr beengten Räumen leben, sich auch die Küchen und sanitären Einrichtungen teilen, dementsprechend halt auf gar keinen Fall Abstand halten können, wie es angebracht ist. Und gerade wenn man sich überlegt, dass die Devise gerade ist, dass man sich nicht mit mehr als zwei Haushalte treffen darf und so weiter, ist es natürlich absurd, dass Menschen in den Sammelunterkünften immer noch zu 80, 100 und so weiter in beengten Wohnraum leben müssen.
Was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel da eine Infektion mit Corona auftritt? Da gibt es dann eine Quarantäneanordnung. Wie funktioniert das? Wohnen dann mehrere Leute in einer Quarantänewohnung und die anderen dürfen dann frei rumlaufen?
Also das passiert ja tatsächlich auch immer wieder, jetzt zuletzt in der Gegend in Funkstadt zum Beispiel. Vor 5 bis 6 Tagen kam auch die Meldung, dass mehrere Leute Corona-positiv getestet worden sind in der Unterkunft, was dann aber eben bedeutet, dass die gesamte Unterkunft immer in Quarantäne gestellt wird. Alle Menschen, die dort sind, das sind in dem Fall, glaube ich, ca. 80 Personen, müssen jetzt in Quarantäne. Und das wird dann so durchgeführt, obwohl das dann zum Beispiel auch bedeutet, dass Personen, die eigentlich Jobs haben, die nicht mehr weiter ausführen können. Und man kann sich ja vorstellen, bei 80 bis 100 Leuten, die in einer Unterkunft sind und keinen Abstand halten können, sich sanitäre Einrichtungen teilen und so weiter, dass da der Schutz vor Corona-Ansteckung überhaupt nicht mehr gegeben ist. Mhm. Im Gegenteil, die Menschen eigentlich da ihrem Schicksal dann überlassen werden.
Wie werden die Menschen denn versorgt? Ich meine, wenn die 14 Tage dann, da wird ja wahrscheinlich auch nicht getestet, sondern die müssen ja dann 10 oder 14 Tage in dem Zustand so bleiben. Wie werden die versorgt? Vom Roten Kreuz oder?
Die bekommen ihre Verpflegung, die verpflegen sich aber, also innerhalb der Unterkünfte kümmern sie sich aber um ihre Sachen sozusagen selbst. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das größte Augenmerk eigentlich darauf gelegt wird, dass die Personen auf gar keinen Fall raus und rein können. Das heißt, was da passiert, zum Beispiel jetzt auch in Funkstadt, ist, dass dann schnell bei so einem Fall der Sicherheitsdienst angeordnet wird und da rund um die Uhr bewacht. Also der Fokus liegt dann eher auf solchen Sicherheitsmaßnahmen.
Wie sind denn Ihre Forderungen? Wie kann das denn verbessert werden? Ich meine, das sind natürlich auch, wenn das 100 Leute sind, wenn man die in 100 Wohnungen unterbringen will, ist natürlich ein ganzer Haufen Wohnungen, die man in Frankfurt ja auch so gar nicht auf einmal hervorzaubern kann. Wie soll das dann aussehen?
Also wir sind der Meinung, dass es definitiv eine politische Entscheidung ist, ob man den Menschen, also unabhängig, ob das jetzt geflüchtete Menschen sind oder auch eben wohnsitzlose, obdachlose Menschen, dass man denen eben das Recht auf Schutz durch die Wohnung, durch eigenen Wohnraum auf jeden Fall zur Verfügung stellen sollte. Natürlich ist es vielleicht schwierig, das so ad hoc zu machen. Da gibt es ja sicherlich auch Übergangslösungen, die man erstmal in Anspruch nehmen könnte. Zum Beispiel gerade jetzt ist es ja tatsächlich der Fall, dass ohnehin Hotels und Jugendherbergen etc. alle geschlossen haben und um ihre Existenz fürchten. Also wäre es sehr einfach zu sagen, man bringt die Person dezentral unter, erstmal zum Beispiel in Hotels, sodass sie zumindest getrennt und sicher leben können und gar keine Gefahr.
Quarantäne dann, dass man die irgendwo dann auch in leerstehenden Jugendherbergen oder Hotels dann unterbringt.
Genau, das wäre sozusagen ein Beispiel für eine Übergangslösung, bis man dann eben sicherstellen kann, dass es auch langfristige Perspektiven, das heißt Wohnungen und so weiter gibt, dass man das machen könnte. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder Jugendherbergen und Hotels, die auch bereit wären, das zu tun. Aber da gibt es leider auf politischer Seite noch nicht den Willen, das durchzusetzen.
Ja, die Initiative Seebrücke hat ja auch ihr Auge auf Lagern an der EU-Außengrenze, das ist Moria zum Beispiel. Wie sind die Zustände dort im Augenblick, nachdem das Lager ja abgebrannt ist und Ersatzlager oder ein Ersatzlager geschaffen wurde?
Also ich würde sagen, die Zustände auf Moria sind schlimmer denn je, weil wie Sie jetzt schon gesagt haben, es gab ja den Brand im September. Danach wurde ein neues Lager errichtet, Moria 2 wird es zum Teil genannt, und die Situation dort ist noch viel schlechter, als sie vorher war. Also das ist ja schon absurd genug, dass es sich um ein ehemaliges Minentestfeld vom Militär handelt, aber es ist halt eben auch so, dass das Lager kaum bis sehr schlechte Stromversorgung hat. Es gibt eigentlich keinen Wasserzugang. Die Menschen müssen zum Teil ans Meer laufen und das bei der jetzt anstehenden Kälte, um sich waschen zu können und so weiter. Es gibt überhaupt gar keine gute medizinische Versorgung, Hygieneversorgung. Es gibt noch nicht mal Boden in den Zelten, Böden in den Zelten sozusagen. Das heißt,
die stehen auf dem nackten Erdboden dann.
Genau. Und
was ich immer noch kann sich vorstellen, ist alles verschlammt und man kann da auch nicht schlafen, wenn es nachts regnet, oder?
Genau, also es gibt halt überhaupt gar keinen Schutz für die Leute dort. Es sind auch immer noch über 7000 Geflüchtete, die allein auf Moria oder Moria 2 jetzt untergebracht sind. Und Deutschland zum Beispiel hat ja auch versprochen damals, als der Brand war, dass sie sofort 400 Familien aufnehmen würden, die minderjährige Kinder auch haben. Und das war ja schon eine eher vernichtend geringe Anzahl an Menschen sozusagen, zu denen sich Deutschland bereit erklärt hatte, zur sofortigen Aufnahme. Damals meinte Seehofer auch, dass das eben nicht mehr ein Problem sein soll, das auf unbestimmte Zeit in Zukunft verschoben wird. Und leider müssen wir aber heute feststellen, dass von den, ich glaube, knapp 1600 Menschen, die herkommen sollten, gerade mal ungefähr 300 Personen in Deutschland aufgenommen worden sind.
Gibt es eigentlich solche Aktionen wie Seebrücke auch in anderen europäischen Staaten? Weil das Problem scheint ja auch zu sein, dass Deutschland da jetzt nicht den Vorreiter spielen will und alle dann sagen, ja gut, dann ist das ein deutsches Problem. Gibt es da auch Aktionen in anderen Staaten wie in Polen oder Dänemark oder Österreich oder Frankreich?
Also es gibt natürlich überall in Europa Initiativen, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten einsetzen und da auch konkret solidarische Strukturen versuchen aufzubauen. Insbesondere auch in den südeuropäischen Ländern, auch an der Grenze, gibt es diverse Gruppen wie die Seebrücke, mit denen wir auch natürlich immer wieder in Kontakt stehen und uns auch austauschen über die Situation vor Ort, über die Situation hier und so weiter.
Okay. Gibt es noch mehr von diesen Lagern der Außengrenze in Malta, oder? Oder in Italien?
Ja, es gibt ganz viele Lager sozusagen in der EU-Außengrenze. Zum Beispiel, was auch oft in Vergessenheit gerät, ist, dass fernab von den ganzen Lagern, die auf den Inseln sind, zum Beispiel auch auf Samos und so weiter, dass es ja auch noch die Balkanroute gibt, entlang der sich ja auch an der EU-Außengrenze befindet, in der die Situation tatsächlich gerade auch extrem prekär ist, vor allen Dingen, weil es da natürlich auch nochmal deutlich kälter ist, die Menschen dort auch einfach in Zelten leben und auch überhaupt gar keinen Zugang zu Wasser, Schutz und so weiter haben und da jetzt sehr um ihr Leben bang sozusagen, dadurch, dass jetzt der Winter auch bevorsteht und natürlich unter Corona-Bedingungen der Winter jetzt lebensbedrohlicher wird, als er eh schon war.
Das ist richtig, ja. Im Balkan ist natürlich auch wesentlich kälter. Und überhaupt auch im Mittelmeerraum ist natürlich dann auch unangenehm, ja, draußen zu leben und zu überwintern.
Genau.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre Aktion, dass das dann auch auf europäischer Ebene eine Lösung gibt, weil ich glaube, das ist ja auch das Hauptproblem.
Genau.
Dass da keine Einigkeit in den EU-Ländern sind und dass man halt auch da dann nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen kommt.
Mhm. Ja. Ja, dann bedanke ich mich auch für das Interview. Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich auch. Ganz herzlichen Dank. Wiederhören.
Tschüss, wiederhören.
Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie steigt das Risiko für Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Thrombose und Herzinfarkt. Die Krankheit Schlaganfall kann durch Bewegungsmangel in Kombination mit Stress verursacht werden. Stress im Homeoffice, wo Familie und Kinder nebenher betreut werden wollen, sind heute geläufig. Rauchen, Alkohol, Übergewicht und Bluthochdruck sowie Bewegungsmangel sind bekannte Faktoren, die die Gefahr eines Schlaganfalls erheblich erhöhen können. Hier haben es die Menschen in der Hand, das Risiko eines Schlaganfalls durch ihre Lebensweise zu minimieren. Mit einem Anteil von 80-85% ist der ischämische Schlaganfall eine der am häufigsten ausgeprägten Formen. Hierbei wird ein Hirngefäß, meistens von einem Blutgerinnsel, einem Thrombus, verstopft und unterbricht somit die Blut- und Sauerstoffversorgung einer ganzen Hirnregion. Die Fälle eines hämorrhagischen Schlaganfalls, bei dem die Durchblutungsstörung aufgrund einer Hirnblutung hervorgerufen wird, sind demgegenüber zum Glück deutlich in der Minderzahl. Die Häufigkeit der ersten Variante zeigt deutlich, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, durch unsere Lebensweise beeinflusst werden kann. Zwar gibt es Risikofaktoren, die sich nicht beeinflussen lassen, wie zum Beispiel das Alter oder die genetische Disposition. Daneben gibt es aber auch Faktoren, die sich aktiv verringern lassen. Allein zum Beispiel der Zigarettenkonsum fördert Atherosklerose und führt zu Stoffwechselstörungen. Beides sind erhöhte Risikofaktoren. Dabei wäre auch hier leicht Abhilfe zu schaffen, denn bereits 5 Jahre, nachdem man mit dem Rauchen aufgehört hat, verringert sich das Schlaganfallrisiko derartig, dass es genauso hoch ist wie bei Menschen, die nie geraucht haben. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes zum Bevölkerungsbestand und basierend auf einer Studie des Robert-Koch-Instituts kann hochgerechnet werden, dass Ende 2010 rund 1.760.000 Menschen ab 18 Jahren schon einmal einen Schlaganfall erlitten haben. Darunter 877.000 Frauen und etwa gleich viele Männer. Die Krankheitshäufigkeit liegt in dieser Altersgruppe zwischen 40 und 49-Jährigen bei Frauen bei 1,1% und bei Männern bei 0,7%. Die Wahrscheinlichkeit steigt dann mit dem Alter kontinuierlich an. Sie liegt zum Beispiel bei 6,3% bei den 70- bis 79-jährigen Frauen und bei 8,1% bei den Männern der gleichen Altersgruppe. Aber auch bei jüngeren Leuten kommen Schlaganfälle und Herzinfarkte durchaus vor. Aber aufgrund des demografischen Wandels werden sich Schlaganfallsfälle häufig erhöhen. In Hessen gibt es mittlerweile in allen Gebieten ein sogenanntes Schlaganfallkonzept, das eine schnellstmögliche und optimale Versorgung der Betroffenen gewährleisten versucht. Denn Gehirnzellen, die nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt werden, sterben sehr rasch ab und somit ist eine schnelle Hilfe notwendig. Man sagt auch, Zeit ist Hirn. Wichtig ist vor allen Dingen die schnelle lokale Versorgung eines Schlaganfalls mit Verbringung des Patienten in der Stroke Unit. Es gibt mittlerweile 10 Thrombosezentren, in denen speziell geschulte Mediziner Blutgerinnsel im Gehirn mit einem Katheter entfernen können. Am besten ist jedoch Vorbeugung. Welche Möglichkeiten es gibt, sprechen wir gleich mit Herrn Dr. Fach, einem Internisten aus Frankfurt. Früherkennung, da kann durchaus mit Smartwatch erkannt werden, zum Beispiel das Vorhofflimmern. Eine App kann Unregelmäßigkeiten im Puls des Trägers am Handgelenk von Smartwatch-Trägern erkennen und sie auf mögliches Vorhofflimmern hinweisen. US-amerikanische Wissenschaftler wollen in einer umfangreichen Studie an rund 400.000 Smartwatch-Trägern erproben, wie oft ein Smartphone-Algorithmus zurecht Alarm schlägt und wie hoch die Bereitschaft der Benachrichtigten dann ist, weitere medizinische Hilfe aufzusuchen. Die Ergebnisse haben die Forschenden der kalifornischen Stanford University mit einem Team von einem Smartphone-Hersteller im Fachjournal The New England Journal of Medicine veröffentlicht. Unter allen Algorithmen, die Vorhofflimmern erkennen, ist bislang nur einer von der zuständigen American Food and Drug Administration, FDA, für den Verbrauchermarkt zugelassen worden. Für die aktuelle Studie stimmten über 400.000 Uhrenträgern zu, ihre Pulsdaten über die App mithilfe eines nicht öffentlichen Algorithmus auswerten zu lassen und bei Verdacht auf Vorhofflimmern telemedizinisch kontaktiert zu werden. Identifiziert der Algorithmus nun 5 von 6 empfangenen Signalen als unregelmäßig, werden die Betroffenen benachrichtigt. Insgesamt waren das im Verlauf des Experiments 2161 Personen, also rund 0,52%. Diese erhielten per Post ein EKG-Pflaster, das 7 Tage lang getragen werden musste und den Verdacht auf Vorhofflimmern dann erhärten sollte. 153 von lediglich 450 Personen, also rund 34%, haben das Pflaster dann auch tatsächlich verwendet und es wurde auch tatsächlich Vorhofflimmern erkannt. Von den per App Benachrichtigten nahm etwa die Hälfte an einer anschließenden Befragung teil und rund 76% gaben an, dass sie die App-Hinweise für weitere medizinische Hilfe verwendet haben. Insgesamt ist allerdings anzumerken, die meisten Teilnehmer waren natürlich sozial besser gestellt und jünger und damit nicht repräsentativ für den Rest der Bevölkerung. Diesen Punkt greift dann auch die wissenschaftliche Kommentierung auf. In der Studie fällt allerdings auch auf, dass die aktuelle Diskussion, inwieweit digitale Gesundheits-App die Versorgung von Patienten zum Beispiel in Deutschland verbessern könnten, beeinflusst. Denn ab dem 1. Januar 2020 tritt das Gesetz der digitalen Versorgung im Gesundheitswesen in Kraft. Der Bundestag hat hier den Entwurf des Gesundheitsministers bereits beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass Gesundheits-App der Krankenkassenleistungen zugeschlagen werden können. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird also künftig ein amtliches Verzeichnis erstattungsfähiger digitaler Gesundheitsanwendungen führen, die dann von den Herstellern der App als Medizinprodukt eingesetzt und eingestuft wird und die dann nach bestimmten Regeln einer Risikoklasse zugeordnet werden. Diese werden dann zum Beispiel zur Erkennung von Arrhythmien verwendet und sind dann auch als diagnostisches Produkt zu verwenden. Apps mit niedrigerer Risikoklasse können von der Krankenkasse erstattet werden, so sieht es zumindest das Gesetz vor. Aber nur, wenn sie zuvor auf Sicherheit und Funktionstauglichkeit und Qualität, Datenschutz und Datensicherheit geprüft wurden. Auch prominente Opfer von Schlaganfällen, wie zum Beispiel der bekannte Fernsehkoch Horst Licher, hatte 2 Schlaganfälle erlitten, einen im Alter von 26 Jahren und einen im Alter von 28 Jahren.
Es tut ja nicht weh, aber man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, oder?
Was für mich das Schlimmste war, war die Verlust der Kontrolle über dich selber.
Kriegt man da dann Angst, dass man nicht mehr so sozusagen zurückkommt ins richtige Leben?
Ja, ich hatte richtig Schiss, dass ich sage, okay, bist du nachher so einer, der Sabbat, der nicht mehr vernünftig reden kann, der im Rollstuhl sitzt, dass du in dieser Parallelwelt rutscht. Diese Parallelwelt der Gesunden, die glauben, dass sie Sorgen haben und der Menschen, die wirklich Sorgen haben und krank sind.
Die Nachsorge eines Schlaganfalls wird normalerweise in Ergotherapie oder Physiotherapie gemacht. Es funktioniert meistens so, dass das über ein Jahr oder einen längeren Zeitraum eine physiotherapeutische oder ergotherapeutische Behandlung gibt und der Patient, die Patientin in diesem Zeitraum lernt, das neue Hirnareal zu verwenden. Hören wir doch mal rein, wie das in der Praxis klingt.
Als nächstes geht es zur Spiegeltherapie. Eine Übung, die leichter aussieht, als sie ist. Jetzt denkt das Gehirn, man könnte beide Hände gleich bewegen.
Dadurch, dass er jetzt die rechte Hand im Spiegel zieht, denkt er, es wäre seine rechte Hand, die er bewegen kann. Man weiß, dass man über solche Bewegungsübergänge oder solche Imaginationen das Gehirn dazu bringt, dass die Nervenzellen wieder arbeiten und man die andere Hand, also die rechte Hand, so auch besser ansteuern kann.
Für Thomas ist die Arbeit mit einer gesunden und einer gelähmten Hand ein wahrer Kraftakt.
Hoffnung macht auch etwas Neues aus der Hirnforschung. Stand der Forschung ist im Augenblick das Fachgebiet der Optogenetik. Nervenzellen, die sich erst im Erwachsenenalter neu gebildet haben, tragen im Gehirn von Mäusen zur Gedächtnisbildung während des Schlafes bei. In bestimmten Bereichen des Gehirns bilden sich auch im Erwachsenenalter neue Nervenzellen aus neuronalen Stammzellen heraus. Dieser Umstand wird adulte Neurogenese genannt und wird von einer Mehrheit der Wissenschaftler auch beim Menschen vorkommend angesehen. Für zwei Bereiche des Gehirns liegen Befunde dieser neu entstehenden Nervenzellen bei Mäusen vor. Für Bereiche, die für das Riechen zuständig sind und für den Hippocampus. Letzterer ist ein wichtiger Teil des Gehirns und wird zur Gedächtnisbildung verwendet. In einer extrem komplexen und umfangreichen Mausstudie lieferten japanische Autoren nur nach eigenen Aussagen den kausalen Zusammenhang dafür, dass dort neu gebildete Neuronen während einer bestimmten Schlafphase bei Mäusen für die Gedächtnisbildung zuständig sind. In aufwendigen Konditionierungsexperimenten, in denen die Mäuse mit schwachen Elektroschocks trainiert wurden, konnten die Wissenschaftler an lebenden Tieren einzelne Neuronen sichtbar machen, ihre Aktivität verfolgen und sie mit Hilfe der experimentellen Methode der Optogenetik manipulieren. Mit blauem Licht können dabei genetisch veränderte Nervenzellen gezielt gehemmt oder aktiviert werden. Die Forscher finden dabei ein fein austariertes Netz von neu gebildeten Nervenzellen, die lediglich während des REM-Schlafes, also einer Phase, in der Erinnerungen verarbeitet werden und Träume stattfinden, aktiv sind. Währenddessen die meisten anderen adult gebildeten Neuronen weniger aktiv sind. Störten sie diese Gruppe aktiver Nervenzellen durch Manipulation, bildete sich das Angstgedächtnis der Mäuse schlechter aus. Wenngleich die Ergebnisse aus Grundlagenforschung stammen, können sie wichtige Hinweise liefern, wie die Gedächtnisbildung prinzipiell orchestriert wird und welche Rolle die neu gebildeten Nervenzellen dabei spielen. Experten schätzen, dass diese Ergebnisse auch dazu führen können, die Regeneration von Schlaganfallpatienten oder Patienten mit Hirnstörungen zu verbessern. Deutschland ist bei der Entdeckung der Optogenetik neben den USA eine der führenden Nationen im Bereich der optogenetischen Forschung. Das Forschungsfeld Optogenetik befindet sich überwiegend noch im Bereich der Grundlagenforschung. Das Hauptanwendungsgebiet liegt derzeit in den Neurowissenschaften. Grundsätzlich können Optogenetik-Anwendungen in allen Lebenswissenschaften wie Neurowissenschaften, Pflanzenphysiologie, Lebenssicherheit, Lebensmittelsicherheit und Qualität und auch in der Messstätte Anwendung finden. Im Falle der Hirnforschung könnte das Verständnis der Funktionsweise des Gehirns indirekt die Möglichkeit eröffnen, neue Computerarchitekturen für die künstliche Intelligenz zu entwickeln, zum Beispiel neuronales Computing, postdigitale Computer etc. Gleichwohl werden die Anwendungen in der Medizin aufgrund weniger Humanstudien und Zulassungsbestimmungen nur in wenigen Fällen relevant.
Ich begrüße nun am Telefon Herrn Dr. Fach. Sie sind niedergelassener Arzt in Frankfurt und wir wollen kurz über das Thema, wie kann man einen Schlaganfall im Vorfeld vermeiden, sprechen. Herr Dr. Fach, stellen Sie es doch vielleicht kurz bitte vor.
Ja, mein Name ist Anni Fach. Ich bin seit 40 Jahren im Beruf tätig und komme aus der Notfallmedizin, Intensivmedizin. Ich bin Internist und Kardiologe und wir versorgen hier seit knapp 20 Jahren mit dem Herznotfallraum in Bethanien einen Großteil der Herz-Kreislauf-Notfälle. Und dazu gehören natürlich auch hin und wieder Patienten mit anderen Erkrankungen, zum Beispiel Schlaganfallerkrankungen. Das ist ja das Thema, was für Sie heute interessant ist.
Genau. Sie sind Beleger beim Bethanien-Krankenhaus. Man kann viel auch im Vorfeld erkennen. Vielleicht ist es auch gerade Leuten, die im Arbeitsleben sind und unter Stress sind, nicht so bewusst, welche Anzeichen es für solche Komplikationen geben kann, bevor sie Krankheitswert bekommen. Wir haben jetzt auch Corona. Das heißt, die Versorgung ist ja etwas eingeschränkt. Man schiebt Sachen auf und viele sind im Homeoffice. Sie sind in einer ganz anderen Umgebung, wenn sie arbeiten. Wie kann denn jemand nun zu Hause mit Heilmitteln erkennen oder vorbeugend etwas dagegen tun?
Also das ist eine super interessante Frage, weil die ganz vielschichtig ist. Auf der einen Seite möchte ich Mut machen und sagen, die Versorgung ist gesichert. Wir sind alle, sowohl die neurologischen Kollegen wie auch wir, für die Patienten da, auch wenn Covid alles derzeit überlagert. Aber wir sind zugänglich. Und das Problem betrifft ja viele Aspekte. Einmal die Herzpatienten, die vielleicht einen kleinen Druck auf der Brust haben und wo der Herzinfarkt bevorsteht und wo man Mut machen muss, sagen, okay, jetzt gucken wir das nach. Genauso wie die Patienten, und es ist fast noch gemeiner, mit einem kleinen Schlaganfall, manchmal nur eine kleine Lähmung, dass der Mundwinkel mal hängt, dass der Arm mal für ein paar Minuten nicht gut beweglich ist, was sich dann wieder bessert und was man nicht so ganz ernst nimmt und was dann aber möglicherweise der Vorbote ist für einen richtigen Schlaganfall. Und woran erkennen wir diese Patienten? Die haben halt doch alle Risikofaktoren, entweder kranke Familienangehörige schon oder einen hohen Blutdruck oder einen erhöhten Blutzucker, insulinpflichtig. Oder was gerade für den Schlaganfall ganz wichtig ist, ein sogenanntes Vorhofflimmern. Wenn das Herz nicht mehr im richtigen Takt schlägt, sondern unregelmäßig schlägt, können sich Blutgerinnsel bilden, ablösen. Das sind Patienten, denen wir unsere besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Und die man aber auch heute, und auch da muss man ein bisschen Mut machen, wirklich ganz toll behandeln kann, dass es gar nicht erst zum Schlaganfall kommt.
Vorhofflimmern, das klingt so, als könnte man das irgendwie abhören, aber das kann man nicht unbedingt.
Ja, haben Sie vollkommen recht. Das ist einmal mit dem Stethoskop aufs Herz gehört und Sie hören, dass der Herzschlag unregelmäßig ist und davon geht es natürlich noch nicht weg. Aber man hat erstmal die Möglichkeit, mit Medikamenten eine Blutverdünnung einzuleiten, dann ist schon mal die Schlaganfallsgefahr deutlich verringert. Und hinterher kann man das auch durch eine sogenannte Verödungsbehandlung, eine sogenannte Ablation, dann mit sehr guten Erfolgsmöglichkeiten auf Dauer beseitigen. Die Gefährdung für den Schlaganfall bleibt schon so ein bisschen, aber deswegen wird auch die Blutverdünnung weitergeführt. Was Sie auch machen können, wenn es die Gefäße betrifft, dass Sie eben im Ultraschall nach der Halsschlagader gucken. Schauen, ob das da eingeengt ist. Und auch da gibt es heute viele Möglichkeiten, wenn es wirklich ganz, ganz hochgradig eingeengt ist, das durch eine Operation oder auch durch eine Aufdehnungsbehandlung zu beseitigen, bevor es zum Schlaganfall kommt.
Viele Leute haben ja heute so Tracker zum Bewegungstracken etc. oder auch Geräte, um Blutdruck zu messen. Da kann man ja offensichtlich dann auch schon etwas erkennen im Vorfeld.
Hoher Blutdruck ist ganz klar ein ganz wichtiger Risikofaktor und diese Geräte können auch ein Vorhofflimmern ganz gut erkennen, zumindest so weit, dass man zu seinem Hausarzt gehen kann und sagen, hören Sie mal zu, da ist mir was aufgefallen, gucken Sie doch mal nach, ob ich nicht doch intermittierend, also immer mal wieder, ein Vorhofflimmern habe. Und wenn das nachgewiesen ist, dann ist das Grund genug für eine entsprechende Blutverdünnung und damit ist der Patient zumindest erstmal auf einer sicheren Seite. Mhm. Bluthochdruck behandeln ist ein ganz anderer wichtiger Punkt. Und Bewegung, das hatten Sie ja anfänglich angesprochen mit den Trackern. Bewegung ist immer gut. Das ist klasse für den Körper und das vermindert jedes Risiko am Herzen und für den Schlaganfall.
Okay, das heißt also auch bei Homeoffice dann doch regelmäßig rausgehen und nicht bis zur letzten Minute irgendwo warten?
Nein, immer in Bewegung bleiben, denn das, was Sie an Bewegungsenergie verlieren, an Trainingszustand verlieren, das ist holen Sie praktisch nie mehr auf. Ja, gerade bei älter werdenden Menschen ist das ganz, ganz schwierig, dann nochmal in die Socken zu kommen.
Das heißt, diese ganzen Bewegungstracker und so, die kann man durchaus diagnostisch auch, also jetzt nicht im klinischen Bereich, aber durchaus im Vorfeld einsetzen.
Die sind sehr nützlich. Die sind sehr nützlich, ja.
Okay. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich denke, wenn es zu spät ist, dann wird man sich sowieso ja zu selten oder zu wirklich sehr spät gewahr, was los ist. Im Vorfeld kann man schon viel tun, offensichtlich. Das ist eine gute Nachricht für unsere Hörer, finde ich, weil betrifft ja nicht nur ältere Leute, sondern auch gerade Leute, die im Berufsleben stehen.
Ja, und das ist auch dramatisch, weil das ist ja lebensverändernd und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn sowas erstmal eingetreten ist. Und man kann nur Mut machen und sagen, liebe Leute, wenn Beschwerden auftreten, gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen sich beraten, dass da frühzeitig und möglichst vor dem Ereignis was gemacht werden kann.
Alles klar, das ist eine gute Nachricht auch fürs neue Jahr. Also wer gute Vorsätze für das neue Jahr gemacht hat, der ist da auf der richtigen Seite, wenn er sie denn umsetzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Fach.
Gerne.
Und wir bleiben an dem Thema auch gerne dran.
Okay, tschüss, Herr Singh. Wiederschauen.
Hallo, ich begrüße Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Sie sind gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion.
Ja, hallo, ich freue mich.
Wir wollten kurz sprechen über das Thema Schlaganfall, weil Schlaganfall, es gibt 270.000 Fälle von Schlaganfall in Deutschland. Etwa jede 2 Minuten erwischt jetzt jemanden. Und darunter auch viele Jüngere, gerade so im Alter der Berufstätigkeit. Jetzt mit Homeoffice kommt auch noch Bewegungsmangel dazu. Rauchen ist auch ein Risiko bei Schlaganfall. Genau, wir haben ja 2 Problemfelder. Einmal die akute Versorgung bzw. die akute Erkennung. Was ist Schlaganfall? Wenn ich einen Lebenspartner habe und dem geht's nicht gut, wann sehe ich, dass das ein Schlaganfall ist oder vielleicht ein Schwächeanfall oder ähnliches? Wie kann ich das sehr schnell unterscheiden? Das zweite ist ja, wenn Schlaganfall eingetreten ist, die Rehabilitation. Wie sieht denn die SPD die Umsetzung dieser beiden Problemfelder? Also was wäre Ihr Wunschbild, was wäre Ihre Vorstellung und wie sieht die Realität in Hessen aus, gerade auch im ländlichen Raum, wo wir ja nicht an jeder Ecke ein Kreiskrankenhaus haben?
Genau, so ist es. Wir würden uns schon wünschen, eine flächendeckende Abdeckung beziehungsweise flächendeckend notwendig reagieren zu können. Andere Länder, wie gesagt, haben so ein Schlaganfallkonzept, das regelt die Schlaganfallversorgung in einem 3-stufigen System beispielsweise. Da gibt es einmal Schlaganfallzentren, also überregionale Stroke Units, die landesweit sind, wo im Prinzip die ganze Expertise und Spezialisierung stattfindet. Es gibt aber auch dort regionale Schlaganfallschwerpunkte, also wo regionale Stroke Units sind für große Stadt- und Landkreise. Und dann gibt es in einem dritten Teil, also deswegen 3-stufiges System, lokale Schlaganfallstationen zur Sicherstellung der Akutversorgung mit einer geeigneten Diagnostik und Therapie als eben quasi wohnortnahes Behandlungsangebot in jedem Landkreis oder in jeder Stadt oder Gemeinde. Und deswegen ist es, also das ist dann gleichzusetzen quasi mit einer Versorgungsebene der lokalen Schlaganfallstation. Und das ist im Prinzip dann auch über die Deutsche Schlaganfallgesellschaft zertifiziert und kann medizinisch dann vernetzt werden wieder mit den größeren Einheiten. Nicht jeder Schlaganfallpatient braucht ja das ein oder andere. Also Schlaganfallpatienten sollten in ihrer Art und im Schweregrad ihrer Erkrankung eben angemessen und qualitativ hochwertig versorgt werden. Und deswegen sind diese drei Einheiten so wichtig. Und das machen bereits andere Länder. Hessen hinkt da hinterher. Und ich wünschte mir, dass es so ein Schlaganfallkonzept gibt, damit man eben wirklich sagen kann, wir haben eine über- und eine regionale Versorgung, die nimmt alle Arten und alle Schweregrade der Erkrankung in den Blick, wo das schnell geholfen werden kann.
Okay. Ja, Sie hatten am 2. Juli die Anfrage gestellt, also letztes genau. Jahr, und jetzt die Vertröstung oder Fristverlängerung bekommen im Dezember. Das heißt, da wird im Augenblick an einem Konzept gearbeitet, sichtbar von der Landesregierung, oder wurde das bisher nur angekündigt und dann weiter keine großen Maßnahmen getan, also bis auf die Regelversorgung, die man hat durch Notärzte und Rettungsstationen im Land?
Ja, also es wurde immer angekündigt. Es gibt einen Krankenhausplan der hessischen Landesregierung, da ist es auch angekündigt worden. Aber wie gesagt, leider kennen wir das Konzept bisher noch nicht. Wir wissen nicht, wie weit sie sind und ja, warten dringend auf die Antworten, weil ja. Also ich kann im Moment nicht sagen, wie weit ist die Landesregierung mit ihrem Konzept.
Man kriegt dann einfach
aber keine Rückmeldung, aber eben uns ist daran gelegen, dass man die adäquate Versorgung verbessert, und dazu gehören eben auch qualifizierte Stroke Units und eine umfangreiche Rehabilitation. Richtig. Das ist einfach so, und deswegen wollen wir da ein bisschen ja, Gas geben und von der Landesregierung endlich Antworten haben, weil das ist ja nicht, also Sie haben ja schon erwähnt, wie viele auch vom Schlaganfall betroffen sind, und deswegen ist es so wichtig, ja, Schlaganfalleinheiten zu haben, denn spätestens innerhalb von 2 bis 3 Stunden sollte nach so einem Ereignis der Patient eingeliefert werden und dann relativ zügig die Diagnose und die ja, systematische,
genau, dass man halt dann auch Blutverdünner oder was gibt oder den Thrombus
oder was eben angezeigt ist in dem Moment, ja.
Richtig, genau.
Weil sonst gibt es eben einfach zu viele Langzeitschäden, und deswegen ist eine schnelle, konsequente Behandlung einfach wichtig.
Richtig, genau. Es ist ja auch so, dass natürlich durch Corona der Regelbetrieb in den Krankenhäusern sich sehr verändert hat. Vor Corona hatten wir die Situation, dass es angeblich ja zu viele Krankenhausbetten gab. Jetzt ist man froh darum, dass man die Kapazitäten nicht abgebaut hat. Es ist natürlich so, dass Corona da eine ganz starke Auswirkung hat. Haben Sie da Erkenntnisse, wie ob sich die Schlaganfallversorgung dadurch jetzt verschlechtert hat, oder gibt es da genügend Reserven für gerade auch die veränderte Lage jetzt? Ich meine, wenn die Leute im Homeoffice sind und jetzt nicht zum Beispiel nach Frankfurt pendeln, sondern in den Landkreisen an ihrem Wohnort arbeiten und dort vielleicht auch mit einem Lebenspartner oder mit einer Familie oder vielleicht sogar alleine wohnen und plötzlich davon betroffen sind, weil der Stress nimmt ja dadurch nicht ab, dann ändert sich ja natürlich nicht nur die Lage in den Krankenhäusern, sondern auch die Lage im Lande bei den Patienten oder bei den Leuten, die es halt angehen, betreffen wird. Gibt es da irgendwelche Reaktionen, oder wie ist so die Stimmung auch im Gesundheitsbereich?
Also natürlich ist es so, dass auf den Intensivstationen jetzt auch vermehrt Covid-Patienten behandelt werden. Das ist einfach so, weil die Inzidenz nach oben gestiegen ist. Aber trotzdem ist es so, dass die Notfallversorgung, egal ob das jetzt Schlaganfallpatienten oder andere Notfälle sind, natürlich sichergestellt. Es ist nicht so, dass auf den Intensivstationen nicht ein Bett mehr freigehalten wird für die in Anführungsstrichen normalen Notfälle. Also das ist mitnichten so. Jeder, der ein Problem hat, wird auch behandelt. Also das ist einfach so, und das muss auch so sein. Kann ja nicht sein, dass diejenigen, die dann andere Beschwerden oder Probleme haben, keine Versorgung mehr finden.
Genau, ja.
Also das ist definitiv sichergestellt.
Die geplanten Operationen oder die geplanten Eingriffe.
Genau, die aber verschiebbar auch sind. Also die, die dringend notwendig sind, die werden auch durchgeführt.
Ein Thema vielleicht noch als Spin-off, ein nachweislich oder wissenschaftlich nachweisliches Problem beim Schlaganfall ist ja Feinstaub. Das kann sein im Sinne von, man raucht selber und Raucher sind ja auch eine besondere Risikogruppe, aber das ist ja auch ein Umweltproblem. Wie kann man darauf reagieren oder gibt es da irgendwelche Ansätze zu sagen, über die bisherige Umweltpolitik hinaus da mehr zu tun, Sicherheit am Arbeitsplatz oder halt entsprechend dann Lufteinhaltung in Regionen, in Städten oder auch in der Nähe von Industrieanlagen?
Also das ist ein Thema, aber das muss man natürlich sehr differenziert betrachten. Ich weiß, es gibt in China eine Studie, aber auch in England und Kanada. Die haben gezeigt, dass eine dauerhafte Feinstaubexposition das quasi Schlaganfallrisiko erhöht. Und auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat darüber schon berichtet. Und natürlich ist Feinstaub, das haben Sie ja schon gesagt, nicht gesund. Aber dazu ist es eben wichtig und deswegen habe ich gesagt, da muss man differenziert hingucken, die Studien sich anzuschauen, die Untersuchungsrahmenbedingungen zu kennen. Und ich bespreche das ganz gerne immer mit Aerosolforschern. Aerosolforscher, die erforschen ja im Prinzip die Aerosole, die Partikel, alles, was mit Lunge auch zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob Sie den Aerosolforscher Dr. Gerhard Scheuch kennen, der ist auch ganz oft mit Corona beschäftigt und in den Medien. Und er hat sich auch lange in Hessen mit Feinstaub beschäftigt und auch gerade mit Abgasen. Also gehört ja auch dazu, zu dem Feinstaub. Mhm. Und da kam aber dabei heraus, dass der Feinstaub nicht so schlimm war wie befürchtet. In anderen Ländern aber, wie China oder Entwicklungs- und Schwellungsländern ist das natürlich stärker ausgeprägt als bei uns. Also wenn man jetzt beispielsweise in Delhi oder Peking wäre, sieht das anders aus. Da ist der Feinstaub wirklich ein Problem. Und ich habe mir nochmal die Daten geben lassen. Dort sind die Feinstaubwerte 50 bis 100 Mal so hoch wie bei uns. Denn auch zu dem Punkt hatte ich mal eine parlamentarische Initiative gemacht. Und dennoch sollten wir die Entwicklung des Feinstaubs vor allen Dingen in besonderen Arbeits- und Lebensbereichen beobachten. Wir haben ja Industrie genannt, um da schnell handeln zu können, wenn sich Gefahrenquellen auftun, damit man die so schnell und so gut wie möglich eliminieren kann. Manchmal geht es ja auch um Drucker und Druckerpatronen etc. Auch da ist ja immer eine Feinstaubbelastung. Also von daher muss man sich immer die einzelnen Bereiche ganz genau angucken und dann nach den Feinstaubwerten eben handeln.
Aber da gibt es ja dann entsprechende Kostenträger, die da her sind für die Berufsgenossenschaft.
Genau. Und Sie haben recht, das hat was mit Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit zu tun.
Aber da sind wir wirklich gut auf.
Genau, aber das Problem ist eben nicht so groß wie in anderen Ländern, wo wie in China oder anderen Entwicklungsländern, die einfach nicht so nicht so systematisch unterwegs sind, wie
wir sagen. Feinstaub ist in Frankfurt im Augenblick ein großes Thema und Tempo 40 fahren und Bahnen etc., die machen ja auch nicht gerade wenig Feinstaub in ihren Tunneln. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Thema, aber im Augenblick ist das natürlich etwas alles überschattet von dem Lockdown. Da passiert dann im Augenblick nicht so viel. Wir bleiben aber an dem Thema dran.
Autos sind nicht auf der Straße, da haben Sie recht.
Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Schlaganfall ist auf jeden Fall ein Thema, was uns weiter beschäftigt, auch wegen der doch hohen Stressbelastung der Bevölkerung durch moderne Arbeitstechnik und Computer und Homeoffice. Das ist, glaube ich, ein recht unentdecktes Problem. Und
zumal die Informationen ja auch noch nicht so ausgeweitet worden sind. Sie haben ja vorhin schon mal an Moderationstext gesagt, viele wissen gar nicht, ist das jetzt ein Schlaganfall oder nicht. Und deswegen fände ich es auch gut, wenn man mal eine Informationskampagne seitens der Landesregierung macht, da ist eben auch noch Luft nach oben. Also wenn man mal schaut, was die Landesregierung bislang oder wie sie sich zu Schlaganfällen geäußert hat, dann war das der ehemalige Sozialminister Stefan Krüttner. Der hat jeweils im Oktober, ich glaube, das war 2016 und 17, beim Tag des Schlaganfalls eben sich dazu geäußert und gesagt, bei den ersten Anzeichen solle man sich an die 112 wenden, damit man eben schnell Hilfe bekommt. Und seither gibt es aber keine weiteren Infos zu Schlaganfällen, geschweige denn zum Schlaganfallkonzept. Wie gesagt, wir warten darauf, das ist sehr schade. Mehr Informationen können zum richtigen Zeitpunkt einfach helfen, das Richtige zu tun und auch zu wissen, wo ich mich im Notfall hinwende. Und wie dann im weiteren Verlauf der Erkrankung die Behandlung dann auch unterstützt wird.
Information und Schnelligkeit ist da ganz wichtig. Da gibt es ja auch
andere
Thrombose, ausgelöste Krankheiten und Durchblutungsstörungen und Hörsturz oder ähnliches.
Genau.
Hirnblutung. Genau. Also es sind alles Themen, die eigentlich dann auf die lange Bank vielleicht geschoben wird, wenn man sich selber damit nicht betroffen sieht, wenn man dann doch das hat und da dann eigentlich sehr schnell handeln sollte und da die Information einfach haben sollte. Jetzt, ja. Wo kriege ich denn jetzt Hilfe her und was sind die Symptome und wo muss ich einfach ansetzen,
so ist es.
Aus dem normalen Trott auszubrechen und mich dann plötzlich in die Notfallversorgung zu begeben. Sehr gut, prima. Wir bleiben dran an dem Thema. Ich freue mich, wenn dann die Antworten der hessischen Landesregierung auch kommen und dann telefonieren wir nochmal darüber.
Gerne.
Mich, Frau Dr. Sommer.
Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Tag noch. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie gesund.
Das war soweit das Politopia-Magazin für heute, 13. Januar 2021. Ich hoffe, es hat euch viele Informationen gegeben und bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Am Ende des Monats, 31. Januar, auf den 1. Februar, gibt es hier in Radio X die lange Nacht der Museen. In Radioformat. Ich werde die Sendung moderieren und wir werden von 23 Uhr an bis morgens um 7 Uhr die Museen der Stadt Frankfurt hier vorstellen. Natürlich auch ihre digitalen Angebote, die ihr jederzeit im Netz finden könnt. Interessante Gespräche mit Künstlern und Kuratoren und natürlich auch das Jahresprogramm, sofern es denn dieses Jahr durchführbar ist. Wir werden alles vorstellen und wünschen euch bis dahin, bleibt gesund und gute Unterhaltung auf diesem Sender. Bis dahin, euer Thorsten Sinning.